2. August 1995, Brühl. Hinter einer hohen Klinkermauer verborgen zwischen alten Bäumen liegt das Anwesen der Familie Graf, die Schaltzentrale eines Tennisimperiums. Hier lebt Peter Graf. Von hier aus organisiert er eine der größten Karrieren des Weltsports. Die Karriere seiner Tochter, Steffi Graf, Nummer 1 der Weltrangliste, hat alle 4 Grand Slams mehrfach gewonnen, ist das Gesicht des deutschen Tennisbooms. Und Peter Graf ist ein Mann, der gewohnt ist, die Dinge zu regeln, alles im Griff zu haben. Er erkannte früh Steffis Talent, brachte sie ab dem Alter von 4 Jahren behutsam, aber extrem zielstrebig auf Kurs Weltkarriere. Im Tenniszirkus der 90er Jahre ist er omnipräsent. Als Vater, Manager und Antreiber immer an Steffis Seite. Gefürchtet als Verhandler, aber auch umstritten.
Steffi war der Weg, berühmt zu werden, auch für Peter Graf berühmt zu werden, reich zu werden, erfolgreich zu werden und auch gesellschaftlich aufzusteigen. Und das war ihm wichtig.
Gegen 11 Uhr an diesem Vormittag klingelt es. Peter Graf sitzt im Esszimmer und wartet auf sein Mittagessen. Vor der Tür Beamte der Mannheimer Kriminalpolizei. Mit einem Haftbefehl in der Hand. Und kurz darauf vermelden die TV-Nachrichten:
Im Haus der Familie Graf im badischen Brühl erschien am Vormittag die Polizei. Peter Graf, Vater der Tennis-Weltranglisten-Ersten, wurde verhaftet.
Der Mann, der sonst bestimmt, wo es lang geht, wird abgeführt. Und keine 2 Stunden später vom Haftrichter ins Gefängnis gesteckt. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Auf den ersten Blick ist dieser Fall ein Finanzverbrechen.
Das, was er gemacht hat, war illegal von der ersten Stunde an.
Und trotzdem hat jahrelang niemand sein System hinterfragt. Sogar die Politik soll es gestützt haben. Dabei war es eigentlich ziemlich dilettantisch.
Es war alles so handgestrickt, kleinbürgerlich, schlecht gemacht. Wenn man sich viel mit Steuergeschichten beschäftigt, findet man ganz ausgeklügelte Systeme. Dieses war einfach ein ganz doofes System, das auch auffällig werden muss bei jeglicher Kontrolle.
Und trotzdem bringt Peter Graf seine Tochter Steffi mit diesem System in die Weltspitze und wird selbst zum Machtfaktor im Welttennis. Für den ehemaligen Gebrauchtwagenhändler ein sozialer Aufstieg mit schwerwiegenden Folgen.
Wenn einer aus Brühl oder Mannheim aus solchen Verhältnissen kommt, dann kann man schon größenwahnsinnig werden, glaube ich.
So sehr, dass er am Ende ganz tief fällt und fast eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten mitreißt.
Man nimmt sich, was man will.
Dann
viele Gerüchte entstanden.
Was davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall Peter Graf, der mehr ist als die Geschichte eines prominenten Steuerprozesses. Es geht um Ehrgeiz, um ein enormes Talent und um einen kometenhaften Aufstieg, der auch auf einem illegalen System fußt. Es geht um Macht, um Verstrickungen ins Rotlichtmilieu und bis in hohe Politikkreise. Und um Größenwahn, der im tiefen Fall endet. Kurz gesagt, es geht um diese 3 Fragen. Wie wurde aus dem ehrgeizigen Vater Peter Graf eine Machtfigur im Welttennis? Wie konnte sein illegales System so lange funktionieren? Und welchen Preis zahlte Steffi Graf für das Vertrauen in den eigenen Vater? In den 1990ern kennt eigentlich fast jeder Deutsche Peter Graf. Zumindest mal als Vater der populärsten Sportlerin hierzulande. Der damals weltbesten Tennisspielerin Steffi Graf. In der Tennisszene kennt man ihn noch besser. Als ihren Manager. Viele fürchten ihn sogar als 10 Verhandler. Laut, präsent, fordernd. Wer etwas von Steffi Graf will, der muss über ihn gehen. Peter Graf ist Vater, Manager, Schutzschild in Personalunion. Der kritische Journalisten beschimpft, auch mal einen Schiedsrichter anbrüllt. Oder sich mit der Entourage von Konkurrentinnen anlegt, wenn er glaubt, dass seiner Steffi Unrecht angetan wird. Peter Graf ist der Mann, der alles regelt und vor allem in geschäftlichen Dingen meist auch das letzte Wort hat. Initiator und Architekt einer sportlichen Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Bis dieses Märchen am 24. Januar 1997 einen tiefen Riss bekommt.
3 Jahre und 9 Monate Haft, das ist das Urteil gegen Peter Graf wegen Steuerhinterziehung.
Knapp 20 Millionen Mark, so die Anklage, soll Peter Graf am Fiskus vorbeigeschleust haben. Auch mit Hilfe von Schwarzgeld, erklärt der frühere Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer im ZDF.
Peter Graf trug die Stadtgelder in Plastiktüten von den Turnierplätzen weg.
Und dafür muss er am Ende ins Gefängnis. Nach 2-jährigem Prozess ist das alles damals keine Überraschung mehr, aber wirft natürlich die Frage auf, wie kann der Mann, der so lange Teil eines Erfolgsmärchens war, plötzlich im Gefängnis landen? Die Antwort beginnt viele Jahre früher im Wohnzimmer der Familie Graf mit einem abgesägten Tennisschläger und einer Couch, erzählt der Dokumentarfilmer Ulrich Stein im ZDF.
Steffi hat als kleines Kind irgendwie in einem Wohnzimmer immer einen Ball über das Sofa gespielt. Und dann hat er irgendwann gemerkt, die macht das nicht 10-mal, die macht das nicht 20-mal, die macht das 200, 300-mal.
Peter Graf ist selbst Tennislehrer und erkennt das große Talent seiner damals 3- oder 4-jährigen Tochter. Er nimmt sie mit auf den Platz, fördert ihre Ballliebe und Steffi wächst ganz behutsam und allmählich in ihre Tenniskarriere rein. Und wird immer besser, erklärt Graf hier auch selbst.
Weil sie eine sehr viel bessere Konzentrationsfähigkeit hatte, wie die anderen Mädchen, die ich teilweise unterrichtete.
Zunächst trainiert er sie selbst, später merkt er, andere Trainer können ihr sportlich noch mehr geben. Peter Graf konzentriert sich nun auf das Management, auf Turniere, Reisen, Verträge und Geld. Er meldet sie mit 13 auf der Profitour und wird immer mehr der Mann, über den alles läuft. Fürsorge spielt dabei sicher eine Rolle, aber auch persönlicher Ehrgeiz, glaubt Klaus Brinkbäumer.
Steffi war der Weg, berühmt zu werden, auch für Peter Graf berühmt zu werden, reich zu werden, erfolgreich zu werden und auch gesellschaftlich aufzusteigen. Und das war ihm wichtig.
Steffi ist das Vehikel, auf dem der ehemalige Gebrauchtwagenhändler Peter Graf nach oben fährt. Mit jedem Sieg seiner Tochter steigt auch Peter Graf auf. Finanziell, gesellschaftlich, öffentlich. Wer Steffi Graf buchen will, spricht mit ihm. Wer Verträge verhandeln will, spricht mit ihm. Wer Zugang zu ihr sucht, kommt an ihm definitiv nicht vorbei. Peter Graf sitzt auf den Tribünen der großen Tennisarenen. In Wimbledon, Paris, New York, Melbourne, dort, wo aus Erfolgen Millionen werden. Plötzlich bewegt er sich in Kreisen, die ihm früher verschlossen waren. Mit Prominenten, mit Einflussreichen, bis hinein in die Politik.
Dann kann man schon größenwahnsinnig werden, glaube ich.
Vielleicht ist genau das der Moment, in dem Peter Graf beginnt, nicht mehr nur Steffis Karriere zu managen, sondern auch sich selbst. Denn der Erfolg des Kindes wird immer mehr auch zur Geschichte des Vaters. Peter Graf genießt diese neue Welt. Anerkennung, Nähe zur Macht, das Gefühl, dazuzugehören zur Glitzerwelt. Aber eben auch noch dazuzugehören in andere Kreise. Der Investigativreporter Hans Leyendecker sagt im ZDF über ihn:
Er hatte auch eine Anfälligkeit, fand ich immer, fürs Milieu.
In Marbella beginnt Peter Graf eine Affäre mit Nicole Meisner, einer Frau aus dem Rotlichtmilieu. An deren Seite ihr Freund, der Boxpromoter Abby Tust, eine Szenegröße mit zwielichtigem Ruf. Die beiden behaupten, Graf sei der Vater von Meisners Tochter. Aus der Affäre droht ein öffentlicher Skandal zu werden. Die damalige Bunte-Chefin Patricia Rickel erklärt im ZDF:
Das war großartig. Das war ein Stoff wie geschaffen, nicht nur für Boulevardmedien, sondern auch für Nachrichtenmagazine, fürs Fernsehen. Und jeder hat seinen Senf dazu gegeben. Und es war ein Geschenk, ja.
Zumal Peter Graf damals ohnehin nicht den besten Ruf hat. Er gilt als Großkotz, als unsympathisch und überheblich. Und er war noch dazu alkoholkrank und tablettensüchtig. Viele glauben deshalb, dass an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein könnte. Zumal dann auch noch bekannt wird, dass Graf den Erpressern 800.000 Mark für ihr Schweigen anbietet. Erst ein Vaterschaftstest entlarvt die Behauptung als Lüge. Graf kommt noch einmal juristisch aus der Sache heraus, öffentlich bleibt aber ein Makel. Zum ersten Mal steht der Name Graf nicht nur für Siege und Titel, sondern auch für Boulevard, Halbwelt und Kontrollverlust. Mit Steffi Grafs Erfolgen wachsen auch die Summen, die sie verdient. Preisgelder, Startgelder, Sponsorenverträge, längst geht es um Millionen. Peter Graf aber will dieses Geschäft weiter allein beherrschen, ohne fremde Einblicke, ohne echte Kontrolle von außen. Und genau so wächst im Hintergrund ein System, in dem Geld nicht mehr dort ankommt, wo es von Rechts wegen eigentlich hingehört. Damit von Steffis Einnahmen möglichst wenig an den Fiskus, an die Steuerkasse abgegeben werden muss, wird Peter Graf erfinderisch. Antrittsgagen für Turniere lässt er sich in bar auszahlen. manchmal hunderttausende Mark in Scheinen. Er transportiert sie in einer Tragetasche oder in Jutebeuteln von der Tennisanlage weg. Gleichzeitig baut er ab 1987 ein internationales Firmengeflecht auf. In Liechtenstein, den Niederlanden und auf den niederländischen Antillen. Briefkastenfirmen mit Namen wie Advantage International oder Sunpark Sports. Sponsorengelder fließen nach Amsterdam, dort fallen deutlich geringere Steuern an. Später wandert das Geld von dort weiter auf die Antillen und dann nach Liechtenstein, weit weg vom deutschen Finanzamt. Peter Graf hält dieses Modell für klug, vielleicht sogar für gerecht, weil Steffi in Deutschland bleibt, weil sie hier, zumindest für den Teil, den das Finanzamt zu Gesicht kriegt, auch Steuern zahlt. Für solche Weltstars müssten andere Regeln gelten, denkt Graf und erfordert telefonisch auch gegenüber Regierungsdirektor Michael Nieland vom Bundesamt für Finanzen in Sachen Besteuerung eine Sonderregel für seine Tochter. Graf soll ihn gebeten haben, die sportpolitischen Gesichtspunkte bei der Besteuerung von Steffi nicht außer Acht zu lassen, denn schließlich habe er bzw. Steffi Graf eine historische Leistung erbracht für Deutschland und falls man ihr steuerliche Probleme bereite, werde sie ins Ausland ziehen. Graf schwebt eine Steuerpauschale vor, die ihm auch die Steuererklärung natürlich deutlich vereinfacht hätte. Immer wieder hat es damals schon dem Vernehmen nach Nachfragen und Mahnungen der Behörden wegen lückenhafter Steuererklärung gegeben. Und Hilfe von echten Profis nimmt Graf nicht in Anspruch. Stattdessen setzt er auf die Expertise seines kleinen persönlichen Umfelds, auf das Know-how eines Tankstellenbesitzers, eines Steuerfachgehilfen und vor allem auf sein eigenes Know-how, mit dem er dann dieses Steuervermeidungssystem aufzieht, das der Investigativjournalist Leyendecker übrigens so nennt.
Es war alles so handgestrickt, kleinbürgerlich, schlecht gemacht. Wenn man sich viel mit Steuergeschichten beschäftigt, findet man ganz ausgeklügelte Systeme. Dieses war einfach ein ganz doofes System, das auch auffällig werden muss bei jeglicher Kontrolle.
Aber trotzdem läuft es jahrelang, weil immer neues Geld hereinkommt, weil Steffi Graf weiter gewinnt und weil kaum jemand ernsthaft dazwischen geht. Dazu kommt offenbar noch etwas. Peter Graf hat gute Kontakte ins baden-württembergische Finanzministerium, in die höchsten Kreise. Später sagt er selbst, er habe sich nach Gesprächen dort sicher gefühlt. Er fühlt sich abgesichert, als würde ihm von oben niemand ernsthaft in die Quere kommen, sagt auch ZDF-Reporter Aris Donzelli.
Vater Graf dachte immer, dass seine Kontakte auch hin zum damaligen Finanzminister von Baden-Württemberg, Gerd Mayer-Vorfelder, ausreichen würden, um sowas ganz nebenbei vom Tisch zu wischen. Aber das ging dann irgendwann nicht mehr.
Mit jeder weiteren Million wächst auch das Risiko. Und dann wird diese Sicherheit zur Falle. Denn irgendwann greifen die Ermittler eben trotzdem zu. Im Mai 1995 durchsuchen sie sein Haus, beschlagnahmen in einer siebenstündigen Aktion 59 Aktenordner. Die Behörden finden belastendes Material, sehen Fluchtgefahr und handeln. Im August 1995 wird er festgenommen. Peter Graf ist der Angeklagte und er sitzt in Untersuchungshaft. Aber in der Öffentlichkeit erklären muss sich vor allem seine Tochter Steffi. Egal, wo die erfolgreichste Tennisspielerin in diesen Tagen auftritt, sie wird zu den Vorwürfen gegen ihren Vater natürlich befragt, muss Stellung beziehen. Plötzlich geht's nicht mehr um ihre Vorhand, um ihre Fitness oder den nächsten Titel, sondern es geht um Konten, Steuern und um ihren Vater. Und natürlich auch um die Frage, was wusste Steffi Graf eigentlich selbst über dessen Geschäfte? Eine durchaus berechtigte Frage, denn Peter Graf arbeitet ja in ihrem Namen. Alles Geschäftliche läuft über ihn. Verträge, Finanzen, Organisation. Damit sich Steffi ganz auf ihren Sport konzentrieren kann. Das gibt sie 1996 auch in Sat.1 zu.
Wenn ich über meine finanziellen Angelegenheiten irgendwo entscheiden muss, dann fällt mir das oft sehr schwer, denn ich habe einfach zu wenig Informationen. Mhm. Ich kenne mich auf diesen Gebieten zu wenig aus. Ich versuche mich hineinzulernen, aber es ist immer noch zu wenig, um wirklich darüber die volle Entscheidung treffen zu können. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten. Und Typ Geschäftsfrau in dem Sinne fällt mir sehr schwer. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mit Anwälten, Steuerberatern und auch direkten Sponsorenterminen umzugehen. Und da habe ich teilweise schon meine Schwierigkeiten im kreativen Bereich. da bin ich absolut zu Hause, aber in den Bereichen einfach nicht, weil ich bin auch kein knallharter Typ in dem Sinne. Und da fällt es mir schwer, dann auch so richtig Druck auszuüben teilweise, was man auch muss.
So ist das im Spitzensport oft. Athletinnen und Athleten geben das Organisatorische ab, weil sie sich auf Leistung konzentrieren wollen und müssen. Und so überlassen sie Verträge und alles, was damit zusammenhängt, Menschen, denen sie vertrauen, manchmal sogar blind. Wir haben das hier bei Tatort Sport auch schon einmal gesehen, im Fall Ronaldinho, der seinem Bruder vertraute und am Ende selbst im Gefängnis landete. Auch Steffi vertraut ihrem Vater. Wie viel sie wusste, was sie ahnte und welchen Einblick sie wirklich hatte, darüber wird lange diskutiert. Sicher ist nur, der Fall trifft auch sie, öffentlich, familiär und sportlich. Sie spielt weiter auf höchstem Niveau, aber eben nicht mehr unbelastet. Die nächsten Turniere laufen schlechter. Manches gewinnt sie nur noch mit Mühe und sie spürt, dass sich der Wind insgesamt gedreht hat, reagiert auf Journalistenfragen deutlich.
Kommen Sie nicht mehr, bitte. Kommen Sie nicht mehr mit so einem Scheiß. Wir sind nur noch mal auf mit dem Schrott.
Aus dem uneingeschränkten Liebling der Nation wird plötzlich eine Figur im Schatten eines Skandals. Und das Urteil der Öffentlichkeit ist nun längst nicht mehr so eindeutig wie noch früher. Im September 1996 beginnt vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen Peter Graf. Unter großem Medieninteresse. Nach 34 Verhandlungstagen fällt am 24. Januar 1997 dann das Urteil. 3 Jahre und 9 Monate Haft wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 12,3 Millionen Mark. Der Richter Joachim Plass sagt in seiner Urteilsbegründung das hier.
Herr Graf ist mit einer erheblichen kriminellen Energie und auffälligen Hartnäckigkeit vorgegangen. Er hat bei allen Taten aus grobem Eigennutz gehandelt. Er ließ sich nicht in die Karten schauen, gab sein Geld nicht aus der Hand. Er hat seine eigenen Firmen ausgeplündert und ist nach Gutsherrenart mit den Geldern umgegangen. Er hielt immer die Fäden in der Hand. Herr Graf wollte mit dem Kopf durch die Wand, hielt sich für unangreifbar.
Steffi Graf wird juristisch nicht belangt. Peter Graf hat im Verfahren immer wieder beteuert, dass sie von nichts wisse. In den Gerichtsakten heißt es:
Ich erkläre hier in aller Form, dass unsere Tochter in keiner Weise mit den steuerlichen und finanziellen Angelegenheiten befasst und vertraut war. Sie hat all dies mir und den von mir zugezogenen Beratern überlassen. Dabei hatte ich umfassende Vollmacht.
Trotzdem hat der Steuerskandal auch für Steffi Graf Folgen. Ihre Familie, lange ihr Rückhalt, zerbricht endgültig. 1999 lassen sich ihre Eltern scheiden. Und auch finanziell trifft sie der Skandal. Sie muss rund 27 Millionen Mark an Steuern nachzahlen. Geschäftlich hat sie sich da längst vom Vater getrennt und auch sportlich die Steuerung ihrer Karriere in andere Hände gegeben. Der Erfolg bleibt bis zu ihrem Karriereende 1999. Ihre Tenniskollegin Barbara Rittner erklärt im ZDF, wie sie das geschafft hat, trotz aller Nebengeräusche.
Ich habe sie damals auch gefragt, wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, wenn ich diesen Tennisplatz betrete, schalte ich um mich herum alles aus. Da bin ich, eigentlich bin ich da glücklich und habe da, konzentriere mich einfach nur aufs Tennisspielen.
Aber der Schatten dieses Falls bleibt Teil ihrer Geschichte. Peter Graf wird im April 1998 vorzeitig aus der Haft entlassen. Da hat er die Hälfte seiner Haftzeit inklusive Untersuchungshaft verbüßt. Aber sein Ruf bleibt bis an sein Lebensende ruiniert. Peter Graf hat die Karriere seiner Tochter organisiert, sie an die Spitze geführt, sportlich, aber auch finanziell. Sie hat ein Vermögen im dreistelligen Millionenbereich angehäuft, das er persönlich gesteuert und kontrolliert hat. Mit einem System, das er aufgebaut hat, das auch lange funktioniert, weil es niemand ernsthaft in Frage stellt. Und genau dieser Erfolg verändert letztlich alles. Er lässt bei ihm den Glauben entstehen, unfehlbar zu sein. Und irgendwann auch, dass für ihn andere Regeln gelten. Und an diesem Größenwahn scheitert Peter Graf am Ende. Sein Fall ist deshalb mehr als ein Steuerprozess. Er zeigt, wie aus Erfolg ein System wird und wie dieses System immer größer wird, bis es außer Kontrolle gerät. Und wie schnell in diesem Moment die Grenze verschwindet zwischen dem, was erlaubt ist und dem, was man sich erlaubt. Der eigentliche Tatort dieses Falls liegt deshalb nicht auf Konten, nicht in Briefkastenfirmen, sondern im Denken eines Mannes, der zu lange glaubte, alles im Griff zu haben.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf
und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.